Harald Welzer und Klaus Wiegand. Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Hast du manchmal auch das Gefühl, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann? Fossile Brennstoffe und nicht erneuerbare Ressourcen gehen rapide zur Neige und trotzdem verschleudern wir tonnenweise Kohle und Öl. Wohlstand und Lebensmittel sind nach wie vor höchst ungerecht zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern verteilt. Der Klimawandel ist längst spürbare Realität und ließe sich nur noch durch radikale Änderungen verlangsamen. Du stehst mit diesem unguten Gefühl nicht alleine da. Es kann so nicht weitergehen. Damit die Welt, die wir kennen, nicht bis zum Jahr 2050 dramatisch in Gefahr gerät, müssen wir Menschen einiges ändern. Diese Veränderungen betreffen wichtige Bereiche des Lebens wie Mobilität, Energieversorgung, Wirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Diese Blinks fassen die Gedanken und Prognosen zahlreicher Experten auf diesen Gebieten zusammen. Sie alle sind der Meinung, der Wandel ist möglich. Wir müssen ihn nur wollen. Blink Nummer 1. Fossile Energiequellen werden bis 2050 weitestgehend aufgebraucht und durch nachhaltige Ressourcen ersetzt. Stickiger Smog, Feinstaubbelastungen, immer mehr Lungenkrebs und Asthmaerkrankungen. Die Entwicklung der Lebensbedingungen in urbanen Ballungsräumen ist im frühen 21. Jahrhundert alles andere als gesund. Wie kommt es, dass wir so viel mehr Dreck erzeugen, als wir sollten? Wir leben dreist über unsere Verhältnisse. Der weltweite Energiebedarf steigt seit der Jahrtausendwende in schwindelerregende Höhen. Um ihn zu decken, verbrauchen wir die verbleibenden fossilen Ressourcen wie Erdgas und Erdöl so schnell, als gäbe es kein Morgen. Um 2012 entstanden pro Jahr ca. 140 neue Kohlekraftwerke, die tonnenweise giftiges CO2 in die Umwelt blasen. Diese Emissionen verschärfen den Klimawandel, der im 21. Jahrhundert ohnehin die größte Herausforderung der Menschheit werden dürfte. Dabei wird das Morgen unweigerlich kommen. Die Öl- und Gasreserven der Erde gehen zur Neige. Wollen wir nicht eiskalt überrascht werden, wenn die Bohrtürme irgendwann den letzten Tropfen Öl fördern, müssen wir lange vor 2050 ernsthaft auf alternative Energien umsteigen. So zeigte der Zukunfts- und Mobilitätsforscher Stefan Rammler, dass 2012 etwa 95% aller industriell gefertigten Produkte von Erdöl abhängig waren. Dieser hemmungslose Verbrauch findet irgendwann von ganz allein sein Ende. Wir haben die Spitze der Ölförderung, das sogenannte Peak Oil, nämlich längst erreicht. Von jetzt an werden die Ölreserven nur noch knapper. Wie könnte bzw. sollte die Welt also im Jahr 2050 aussehen? Wir müssen vor allem unseren Energieverbrauch ändern und auf grüne und nachhaltige Energien setzen. Egal, ob wir die Solartechnologie oder die Windenergie ausbauen, die dreckschleudernden Kohlekraftwerke und der quälende Qualm der Großstädte werden bis 2050 in vielen Teilen der Welt zwangsläufig zur dunklen und miefigen Erinnerung verblassen. Statt von stinkenden Benzinfahrzeugen werden die Stadtbilder von sauberen Solarpanelen auf energetisch autarken Häusern dominiert sein. Irgendwann sind dann auch die fossilen Ressourcen so weit aufgebraucht, dass sie selbst der sturste Staat nicht länger subventionieren kann und endlich sinnvolle Projekte unterstützt. Blink Nummer 2. Der Klimawandel ist so akut, dass er bereits heute von jedem von uns bekämpft werden muss. Dirk Messner vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik zufolge könnte die Erderwärmung bis 2050 zwischen 4 Grad und 6 Grad liegen. Die Auswirkungen eines solchen Temperaturanstiegs wären verheerend. Der Süden Spaniens zum Beispiel wird bereits in den kommenden Jahrzehnten immer mehr zur Wüste vertrocknen. Andere Gegenden am Meer und kleinere Inselstaaten sind direkt vom steigenden Meeresspiegel und Überschwemmungen bedroht. Eine wichtige Frage für die Zukunft der Menschheit lautet daher, wer übernimmt die Verantwortung für die Folgen? Das Verursacherprinzip will Nationen und juristische Personen zur Rechenschaft ziehen. Wer die meisten Emissionen verursacht hat, soll finanziell und solidarisch auch am stärksten für Entschädigungen aufkommen. Diese Perspektive ist zuletzt aber stärker in die Kritik geraten. Viele reiche und ehemals emissionsstarke Staaten wirtschaften inzwischen deutlich klimafreundlicher und nachhaltiger als viele aufstrebende Entwicklungsländer. Es bestünde die Gefahr, dass bemühte und jüngere Generationen für die Fehler ihrer Vorfahren bestraft werden. Auch unabhängig von der historischen Verantwortung fordern viele, dass die wohlhabenden Länder der Erde den Bedürftigen bei der Reduzierung ihrer Emissionen und der Kompensierung von Ernteausfällen oder Überschwemmungen helfen. Doch hier besteht ebenso die Gefahr, dass ethische und politische Diskussionen zu langwierigen Streitigkeiten führen, die dringende Maßnahmen verzögern. Daher erscheint es sinnvoller, über schnelle und realistische Strategien nachzudenken. Der Autor Dieter Birnbacher schlägt zum Beispiel vor, die Idee der Emissionszertifikate auf den Menschen zu übertragen. Jeder Mensch erhält quasi ein jährliches Emissionsgutachten. Falls er das nicht aufbraucht, kann er überschüssige Emissionen auf dem Weltmarkt an die verkaufen, die mehr Guthaben benötigen. Die globalen Emissionen könnten so trotzdem kontrolliert und gedeckelt werden. Blink Nummer 3. Auch die Mobilität der Menschheit muss nachhaltiger werden. Fährst du morgens alleine mit dem Auto zur Arbeit? Oder steigst du, sobald es das Wetter zulässt, aufs Fahrrad um den Tag schwungvoll zu starten? Im Jahr 2050 wirst du dich ganz selbstverständlich anders fortbewegen als heute. Mobilitätsforscher wie Stefan Rammler sind sich sicher, dass Transportmittel weltweit grüner werden. Rammler zum Beispiel stellt das Carsharing-Projekt VW Mobility vor. Das Konzept erweitert das bereits bekannte Prinzip von Drive Now, Car2Go und so weiter um den Aspekt der Elektromobilität und des privaten Carsharings. Die Nutzer der App können ihre eigenen Fahrzeuge zur Verfügung stellen und gemeinsam einen Pool von Elektrofahrzeugen schaffen. Wenn immer mehr Menschen auf grünes Carsharing umsteigen würden, wären alle Autos ständig in Bewegung, statt die meiste Zeit die ohnehin knappen Parkplätze zu blockieren. Die Dichte an Fahrzeugen in den Städten würde insgesamt deutlich zurückgehen, weil nicht mehr jeder Haushalt ein oder sogar mehrere Fahrzeuge besäße. Wenn der Individualverkehr wirklich abgebaut werden soll, dürfen Staaten außerdem nicht länger den teuren Ausbau von Straßen und Autobahnen subventionieren. Die freigesetzten Ressourcen könnten in die Förderung von Fahrradstraßen und alternative Transportmittel wie den öffentlichen Schienenverkehr investiert werden. Öffentliche Transportmittel müssen generell nachhaltiger werden. Das bedeutet auch, dass die Preise für den Fernverkehr wirklich den Energiebedarf widerspiegeln sollten. Hand aufs Herz. Aktuell genießen viele von uns den Luxus, ganz spontan übers Wochenende nach Venedig oder Barcelona fliegen zu können. Immerhin sind die Flüge oft billiger als ein Zugticket von der Stadt nach Hause in die Provinz. Der ökologische Fußabdruck dieses Missverhältnisses ist allerdings obszön und die Umweltbelastung auf Dauer nicht tragbar. 2050 werden die Menschen wieder länger sparen müssen, um im Winter spontan 3 Wochen nach Thailand zu fliegen und generell wieder mehr mit dem Schiff fahren. Mitte des Jahrhunderts werden Schiffe nicht mehr tonnenweise Dreck ins Meer pumpen, sondern mit grünen Energien fahren. Das Reisen wird wieder langsamer, bewusster und umweltfreundlicher. Blink Nummer 4. Die Globalisierung muss kontrollierter gestaltet werden, damit die aktuellen Konflikte nicht eskalieren. Der Klimawandel könnte bereits in absehbarer Zeit zu dramatischen Konflikten führen. Wenn ganze Länder im Meer versinken und die weltweiten Ressourcen immer knapper werden, ist es durchaus denkbar, dass verheerende Kriege ums nackte Überleben ausbrechen. Damit das nicht passiert, müssen wir die Globalisierung in den Griff kriegen. Wie wir das machen? Für den Anfang können wir uns der globalen Zusammenhänge bewusst werden. Wenn eine Avocado bei Lidl 70 Cent kostet und ein Shirt bei H&M unter 10 Euro, dann läuft irgendetwas schief. Im Zuge der Globalisierung haben viele Unternehmen ihre Produktion in ärmere Länder verlegt, wo weniger strenge Auflagen für den Schutz der Umwelt und der arbeitenden Menschen gelten. Nur so ist der absurde Umstand möglich, dass Menschen in Bangladesch und anderen Ländern für wenige Cent am Tag Textilien nähen oder Südfrüchte ernten, die auch nach wochenlangem Transport in unsere absatzstarken Länder immer noch spottbillig sind. Der Preis für den fortwährenden Anstieg unserer Kaufkraft sind die Armut und Unsicherheit der Menschen vor Ort sowie eine horrende Klimabilanz. Das kann nicht ewig so weitergehen. Damit die Weltwirtschaft bis 2050 fairer und nachhaltiger wird, muss sich also einiges tun. Wir hier im Westen können damit anfangen, uns unserer Kaufkraft als Konsumenten bewusst zu werden. Du allein entscheidest, was du kaufst. Du kannst zum Beispiel damit anfangen, bewusst nachhaltig arbeitende Produzenten und Betriebe zu unterstützen. In Deutschland informiert zum Beispiel der vom Rat für nachhaltige Entwicklung zusammengestellte nachhaltige Warenkorb darüber, welche Produkte welche Vor- und Nachteile haben. Gleichzeitig müssen wir uns als Weltgemeinschaft dafür stark machen, dass internationale Probleme wie unfaire Handelsbeziehungen, Bevölkerungswachstum und Klimakatastrophen nicht länger von den betroffenen Staaten allein gelöst werden müssen. Es braucht eine Bewegung hin zu einer supranationalen wirtschaftlichen Koordination, einer Global Economic Governance. Wenn wir es schaffen, Macht friedlich zu delegieren und die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, können wir vielleicht noch vermeiden, dass die Menschen 2050 erbitterte Ressourcenkriege um Wasser oder fruchtbaren Boden führen. Blink Nummer 5. Auch die Nahrungsproduktion muss nachhaltiger werden, um die rapide wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Es mag uns im behüteten Deutschland noch nicht so vorkommen, aber es wird eng auf der Erde. Selbst vorsichtige Prognosen rechnen damit, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf etwa 9 Milliarden anwächst. Die Frage ist vor allem, wer soll all diese Menschen ernähren? Anno 2018 ist die globale Ernährungssituation desaströs, unnachhaltig und ungerecht. Während im Sudan, dem Tschad oder dem Jemen die Menschen verhungern, kaufen die Menschen in Deutschland, den USA oder Schweden so viel Fleisch und Gemüse, dass am Ende oft nicht alles rechtzeitig verbraucht oder aufgegessen wird. Rund um den Erdball werden Getreidesorten wie Weizen und Mais in hektargroßen Monokulturen angebaut, um den Massenkonsum und die Massentierhaltung zu füttern. Gerade die Massentierhaltung verbraucht zusätzlich Unmengen an Wasser und Medizin. Dabei produziert sie vor allem Müll, Gülle und giftige Abwasser und befeuert zudem die Entstehung neuer tödlicher Krankheiten wie die Vogel- oder Schweinepest. Gleichzeitig werden jährlich 13 Millionen Hektar Regenwald abgeholzt, um neben Getreide auch Palmen, Soja und Zuckerrohr für Palmöl und Biosprit anzubauen. Doch solche Monokulturen machen Böden unbrauchbar. Die Erderwärmung lässt die Unterwasserwelt veröden und sukzessive ganze Landstriche verwüsten. Kurzum, so geht das nicht mehr lange weiter. Aktuell verbrauchen wir die weltweiten Ressourcen so schnell, dass wir eigentlich 2 bis 4 Erden bräuchten, um das wahnsinnige Wachstum aufrechtzuerhalten. Damit sich Mensch und Tier auch 2050 noch ernähren können, muss sich die Landwirtschaft grundsätzlich ändern. Wir müssen uns von der Massentierhaltung verabschieden, Biodiversität fördern und auf Qualität statt Masse setzen. Wenn Pflanzen nicht mehr in Monokulturen geschröpft werden, steigt ihr Ertrag von ganz allein. Ihre eigenen Abwehrstoffe gegen Schädlinge können sich erholen und müssen nicht mehr mit giftigen Spritzmitteln ersetzt werden, die die Felder verseuchen. Ohne ätzende Pestizide in der Luft hat wiederum auch die Artenvielfalt eine Chance. All die Kleinvögel, Insekten und Nagetiere, die aktuell in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt vom Aussterben bedroht sind, könnten sich erholen und das natürliche Gleichgewicht unserer Ökosysteme wiederherstellen. Blink Nummer 6. Wir müssen uns vom Wachstumswahn verabschieden, um wieder mit weniger glücklich zu sein. Ein 20 Jahre altes Auto gilt heute als schrottreif. Ein altes Nokia-Telefon ohne Touchscreen gar als völlig vorsintflutlich. Für viele Menschen ist der einzige Maßstab für Erfolg und Wohlbefinden die Möglichkeit, sich alle 2 Jahre ein neues Smartphone oder Tablet kaufen zu können. Wie konnte es so weit kommen? Unsere moderne Gesellschaft ist einem völlig wild gewordenen Wachstumswahn erlegen. Besonders in Deutschland ist alles gut, solange alles wächst. Der Export, die Wirtschaft, die Zahl der Beschäftigten, die Stimmung an den Märkten, das Angebot an Gütern, die Kauflust der Menschen. Dabei leben wir längst völlig über unsere Verhältnisse und verbrauchen Unmengen an Ressourcen. Darüber hinaus verbringen wir unsere Lebenszeit in stressigen Jobs statt mit unseren Freunden und Familien. Und wundern uns am Ende, warum immer mehr Menschen unzufrieden sind und an psychischen Leiden erkranken. Wenn wir nachhaltig leben wollen, muss der Wachstumswahn ein Ende haben. Wir müssen uns wieder stärker an kulturellen, spirituellen und zwischenmenschlichen Bedürfnissen orientieren und aufhören, wirkliche Zufriedenheit durch das schnelle Glück beim Konsumieren zu ersetzen. Studien zeigen, dass es nicht glücklicher macht, immer mehr zu haben. Glücksforschern in den USA zufolge steigt die Zufriedenheit der Nordamerikaner ab einem Jahreseinkommen von $20.000 gar nicht mehr. sie nimmt tendenziell sogar ab. Mehr Geld führt nämlich automatisch zu neuen Begehrlichkeiten. Wenn es dann aber für ein bestimmtes Statussymbol, ein schickes Auto oder eine teure Uhr, trotzdem nicht reicht, ist der Frust groß. So kann es vorkommen, dass sich jemand mit einem an sich guten Lebensstandard deutlich unzufriedener fühlt als jemand mit weitaus weniger Ressourcen, der dafür immaterielle Werte stärker schätzt. Theoretisch wissen wir schon lange, dass Geld und Gegenstände ab einem bestimmten Punkt nicht glücklicher machen. Maslows berühmte Bedürfnispyramide zum Beispiel zeigt klar, dass wir zwar die physischen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wärme und Obdach materiell erfüllen müssen, danach sind jedoch emotionale Werte wie die sozialen Beziehungen und Gemeinschaft generell wesentlich wichtiger für das individuelle Glück als zum Beispiel ein neues Telefon. Blink Nummer 7. Die Stadt der Zukunft wird grün und energieautark. Gehörst du zu den glücklichen Großstädtern, die in der Nähe eines Parks leben? Oder hast du gar Zugang zu deinem eigenen Garten? Dann lebst du bereits heute grüner und nachhaltiger als viele andere Menschen. Bis 2050 wird sich das allerdings gewaltig ändern. Die Stadt der Zukunft wird grüner. Ihre Wände, Betonsäulen und Asphaltflächen werden bepflanzt, bewachsen und von hängenden Gärten begrünt, die das Regenwasser aufnehmen, die Luftqualität verbessern und wesentlich schöner aussehen. Außerdem wird es mehr Urban Gardening-Projekte geben, in denen die Menschen ihr eigenes Essen anbauen. Im Jahr 2018 ersticken Megacities wie Mexiko-Stadt, Peking oder New York an ihrem eigenen Smog. Und Städte wie Berlin ertrinken regelmäßig, weil die Abwassersysteme die immer stärkeren Regenfälle nicht mehr zuverlässig ableiten können. Die Liste der Probleme ist überall lang, aber inzwischen regt sich grüner Widerstand. Singapur zum Beispiel hat mit den Gardens by the Bay eine riesige Parkanlage voller Pflanzen geschaffen, die herrlich aussehen, die Luft filtern und den Bewohnern Schatten spenden. Ex-First Lady Michelle Obama legte neben dem Weißen Haus einen eigenen Garten an, um ein präsidiales Zeichen für eine grüne Zukunft zu setzen. Und im Big Apple wurde im Rahmen des New York Food Plans eine erste Strategie für eine urbane Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion entwickelt. Durch immer mehr Initiativen wie diese werden unsere Städte bis 2050 deutlich menschen- und energiefreundlicher. In hitzegeplagten Gegenden wie Kalifornien haben die Städte damit begonnen, die Dächer ihrer Häuser zu weißen. Dass sich Städte und Gemeinden in Zukunft immer öfter dezentral selbst mit erneuerbarer Energie versorgen werden, zeigt das Paradebeispiel des Bioenergiedorfs Jüne. Die Gemeinde im Landkreis Göttingen ist komplett energieautark und stellt durch Biogas und Biomasse doppelt so viel Energie her, wie sie verbraucht. So kann sie jährlich Strom und Wärme im Wert von 800.000 Euro an andere Haushalte liefern. Wenn wir diesen Beispielen folgen, können wir auch 2050 in lebenswerten Städten wohnen. Und wenn sich die Grünaktivisten und Hobbygärtner da draußen zusammentun, wird sich die Lebensqualität sogar deutlich verbessern. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung angehört hast. Im Kern geht es darum: Die Menschheit lebt völlig über ihre Verhältnisse. Damit die Menschen in der wohlhabenden westlichen Welt günstig konsumieren können, werden ärmere Bevölkerungen und der Planet schamlos geschröpft. Wir verheizen seine Ressourcen so schnell, als gäbe es das Morgen nicht, das längst vor der Tür steht. Bis 2050 muss und wird sich daher einiges ändern, von Infrastruktur und Mobilität bis hin zu Handel und der weltweiten Nahrungsmittelproduktion wird die Zukunft deutlich nachhaltiger, damit wir Menschen Platz darin haben. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung und teile deine Gedanken mit uns. Danke!